es bringt nichts, mehr Benzin in den Motor zu gießen, der Motor in dem Fall eben das Unternehmen, das macht ihn nicht schneller, sondern wir müssen den Motor bearbeiten, wir müssen den Motor effizienter bauen.
Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten, mit Christian Dürk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Projektmanagement im Glas. Heute freue ich mich über zwei tolle Gäste von Alinea & Company, Jana Zilles und Daniel Unrau. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr zu Gast seid. Damit euch unsere Hörer gut kennenlernen, sagt doch gerne noch ein paar Worte selbst zu euch beiden.
Danke für die Überleitung, Christian. Dann stelle ich mich mal als erstes vor. Wie gesagt, Jana Zilles ist mein Name. Ich bin seit Ende 2022 bei Alinea & Company. Als Projekte hatte ich bisher hauptsächlich Multiprojektmanagement oder Großprojektsteuerung, Projektportfolio-Management und auch schon Projekte zum Thema Führungskräfteentwicklung. Ein Thema, was uns später im Podcast nochmal begegnen wird.
Genau, ich bin Daniel und ähnlich wie Jana eigentlich seit knapp 2 Jahren bei Alinea und habe hier vor allem das Thema Organisationsentwicklung mit begleitet. Das heißt, wie bauen wir Teams auf, wie bauen wir Organisationen auf, damit sie im Markt auch die Performance bringen, die sie benötigen.
Genau, da gibt es viel zu tun. Vielen Dank für die kurze Vorstellung. Und was erwarten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, erwartet Sie heute in dieser Episode? Es geht um Einblicke in die aktuellen Herausforderungen, und zwar der Studie von Alinea & Company mit dem Namen Die Performance-Revolution, Fachkräftemangel im White-Collar-Bereich. Und da wollen wir uns heute mal anschauen und Einblicke bekommen in die aktuellen Herausforderungen, warum Fachkräftemangel trotz wirtschaftlicher Stagnation ein großes Risiko darstellt. Wir schauen uns an effektive Lösungsansätze im Bereich digitale Technologien und KI, wie die Produktivität um bis zu 25% steigern können. Themenbereich Wissensmanagement, die Bedeutung von professionellem Wissensmanagement, um den Verlust auch von Know-how zu verhindern. Und natürlich darf nicht fehlen das Thema Führung, wie Servant Leadership und agile Entscheidungsprozesse auch die Teamleistung verbessern. Von daher bleiben Sie dran, erfahren Sie, wie eben die Unternehmen auch ihre organisatorische Leistungsfähigkeit optimieren können. Ja, ich würde vorschlagen, wir legen direkt los, steigen in das Thema ein. Jana, Daniel, wie seid ihr bei der Studie, die ihr durchgeführt habt, vorgegangen und was habt ihr herausgefunden?
Also für unsere Studie zum Thema Fachkräftemangel, weil uns das natürlich in unseren Projekten bei unseren Kunden immer wieder begegnet ist, dass das Thema Fachkräftemangel auch nach wie vor noch ein großes Thema auch in der Wirtschaft ist, haben wir Interviews durchgeführt mit 60 Entscheiderinnen und Entscheidern aus der Wirtschaft. Entscheidern sowohl aus dem HR-Bereich wie auch aus der Geschäftsleitung oder Bereichsleitung, also genau die Personen, die tagtäglich mit dem Fachkräftemangel auch zu kämpfen haben und konfrontiert sind. Wir haben sowohl die Fragen gestellt, zum einen, wie die Unternehmen entsprechend mit dem Fachkräftemangel konfrontiert sind, wie sie das in ihrem Tag zu Tag, in ihrem alltäglichen operativen Geschäft merken. Wir haben auch das Thema Recruitment-Strategien angesprochen, also sprich, wie wird versucht, mehr Fachkräfte in das Unternehmen zu bringen über die Recruitment-Schiene, also welche Strategien werden dort angewendet. Aber wir haben auch gefragt, ob es darüber hinaus, also sprich im eigentlichen operativen Geschäft, in Prozessen, Strukturen, ob es da schon Lösungen gibt, die abseits vom Recruiting ausprobiert wurden. Und kam durch die ganzen Antworten, auch sehr interessanten Antworten, so ein bisschen auch auf unsere ketzerische Hypothese, dass wir die Frage gestellt haben, auch für unser White Paper, brauchen wir wirklich mehr Personal oder reichen auch einfach bessere Strukturen oder helfen bessere Strukturen, dem Fachkräftemangel zumindest temporär entgegenzuwirken?
Das ist natürlich eine sehr gute These. Die erste Variante, mehr Personal, ist immer so die erste Idee, die man hat, ne? Wir holen uns einfach neue Leute, mehr Personal, dann wird es schon gut werden. Aber sich mal mit dem Personal zu beschäftigen, was da ist, ist, glaube ich, ein Punkt, der natürlich anstrengend ist, aber oft auch helfen könnte. Bin ich gespannt, was ihr was ihr rausgefunden habt. Vielleicht eine Frage vorweg noch. Die Umfrage habt ihr gemacht virtuell oder hybrid? Wart ihr vor Ort? Habt ihr Fragebögen verschickt? War das online?
Die Umfrage haben wir tatsächlich online gemacht. Jeweils so eine Stunde lang mit dem entsprechenden Interviewpartner per Teams.
Okay, sehr schön. Dann lasst uns gerne mal weitergehen. Was war mit eurer These?
Genau, dazu kann ich gern etwas sagen. Und zwar die Grundthese, mit der man ja gern das Thema Fachkräftemangel bearbeitet, wie wir schon gehört haben, ist ja mehr Personen, mehr Kompetenz und auch Kapazität in das Unternehmen zu bringen. Und was macht man natürlich normalerweise dort? Da sind die Themen wie Employer Branding in der Vergangenheit gerne gesehen gewesen. Das heißt, den Arbeitgeber attraktiv machen. Dann das Thema Recruiting 4.0, also auch innovative Recruiting-Strategien, als auch Active Sourcing. Und da haben wir auch einiges in unseren Interviews gehört, dass das mehr oder weniger die Basis darstellt, damit man überhaupt noch an talentiertes bzw. kompetentes Personal kommt, was man für seine Position braucht. Allerdings ist es so, dass es heute nicht mehr reicht. Also das machen sehr viele Unternehmen. Die Differenzierung, die man da hervorhebt, ist minimal oder inexistent. Und daher hatten wir dann diese Brücke zu dem neuen Denkansatz entwickelt. Eigentlich sind die externen Faktoren, die wir versuchen zu beeinflussen durch das Recruiting und neue Leute reinzuholen, immer schwer zu beeinflussen. Und so haben dann auch, als wir in diese Richtung gegangen sind, die Führungskräfte und Personalleiter und Personalleiterinnen gesagt, ja, eigentlich müssen wir den Blick nach innen richten, denn wir müssen die Organisation stärken und das können wir wirklich bewegen.
Ja, spannender Gedanke, ne? Weil das, das ist was, was auch in vielen Gesprächen, die ich ja bei Unternehmen führe, immer wieder ein Thema ist. Ne? Also viele versuchen das, jetzt mal, ich bleibe beim Thema Employer Branding oder auch Recruiting 4.0, da innovative Ideen und Ansätze zu fahren. Aber klar, du bist natürlich in diesem maximalen Konkurrenzkampf aktuell um die Talente, ne? Und sich da wirklich nochmal vielleicht in den letzten 10%, 15%, 20% zu differenzieren und da herauszustechen, ist schon richtig, richtig anstrengend. Und da musst du auch wirklich gute Maßnahmen und richtig gute Ideen haben, um da oben hinzukommen. Von daher bin ich sehr gespannt, was denn da jetzt auch die Faktoren sind, mit denen man da erfolgreich sein kann.
Wir haben während der Interviews und auch während der Erarbeitung der Studie und des White Papers drei Erfolgsfaktoren für die Bewältigung des Fachkräftemangels von innen heraus identifizieren können. Das ist zum einen die Effizienzsteigerung durch Digitalisierung und Prozessoptimierung. Hier ist auch natürlich das Stichwort künstliche Intelligenz und digitale Technologien, die einfach ein enormes Potenzial bieten, die Produktivität zu steigern, manuelle Aufgaben, die bisher vielleicht durch einen Mitarbeiter repetitiv übernommen werden mussten, einfach zu automatisieren und somit die vorhandenen Mitarbeiter einfach mehr für strategische Tätigkeiten ihnen die Kapazitäten zu ermöglichen. Was wir hierbei festgestellt haben, auch gerade bei unseren Interviewpartnern, ist, dass sehr häufig einfach nur einzelne Prozessschritte, so die auffälligsten Prozesse, würde ich es mal nehmen, zu optimieren, zu automatisieren. Wir aber die Erfahrung gemacht haben, dass gerade bei Digitalisierung und Prozessautomatisierung man immer ganzheitlich denken und agieren muss.
Ja, man muss sich natürlich auch die Zeit dafür nehmen, ne? Das ist natürlich so ein Zirkelschluss. Oft hat man ja diese sich wiederholenden Aufgaben und Tätigkeiten und damit ist man gut ausgelastet und deshalb kommt man nicht zum über den Tellerrand schauen und mal nachdenken.
Richtig. Und es ist einfach wichtig, dass man gerade im Voraus, bevor man anfängt zu automatisieren oder auch digitale Tools oder auch KI einsetzt, einfach mal eine kritische Analyse macht, zu schauen, was habe ich für Prozesse, was kann ich davon wirklich digitalisieren und automatisieren und dann auch ganz klar in eine Priorisierung geht und das systematisch angeht. Also nicht hier einen Prozess und da einen Prozess, sondern das wirklich als komplettes Prozesssystem betrachtet.
Okay, habt ihr da mal ein Beispiel, wo das vielleicht gut gelungen ist?
Ja. Unser Interviewpartner, also ein Abteilungsleiter in einem großen Handelsunternehmen, hat durch die gezielte Einbindung von sogenannten digitalen Enablern seine Produktivität tatsächlich um 25% auch steigern können, indem viele die bis dato manuell ausgeführte Aufgaben einfach automatisiert wurden und die Mitarbeiter, die die ganze Zeit für diese manuellen Tätigkeiten zuständig waren, einfach die frei gewordenen Kapazitäten viel besser nutzen konnten für strategische Fragestellungen, für Fragestellungen, die sich einfach, die das Unternehmen einfach weiterbringen, anstelle wirklich, wie gesagt, diese repetitiven manuellen Tätigkeiten auszuführen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, ne? Und da braucht es halt wiederum auch Führungskräfte, die das sehen, die auch den Freiraum dafür geben und dann entsprechend das Ganze umsetzen lassen. Sehr schön, schönes Beispiel. Lass uns mal weitergehen. Ihr habt von drei Erfolgsfaktoren gesprochen. Was ist denn der zweite?
Genau, der zweite Faktor, den wir herausgestellt haben, war das Thema Wissensmanagement. Und zwar Wissensmanagement als Sicherheitsnetz, wenn Personen das Unternehmen verlassen, aber auch als Effizienzerzeuger, damit Informationen schneller verfügbar ist und auch aktuell gehalten wird. Und das ist ein Thema, das haben wir in einigen Interviews gehört. Allein durch Renteneintritte, durch schnelllebigere Karriereveränderungen, die heutzutage im Vergleich zu früher auch stattfinden, gibt es eine große Gefahr des Know-how-Verlustes. Und da kann ich mich an ein Interview erinnern. Das war ein internationaler Konzern, ein Retailer, der in Deutschland eine kleine Zweigstelle hat und dadurch diese zentralen Rollen nur einfach oder durch zwei Personen besetzt hat. Das heißt, wenn jemand aus der Payroll nun das Unternehmen verlässt, hast du das Problem, dass niemand dieses Wissen sofort aufnehmen kann oder weiterführen kann, da auch diese Kompetenz, die Erfahrung mit diesem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin gleichzeitig geht. Und da war dann auch der Ansatz von unserer Gesprächspartnerin, wir brauchen Playbooks, wir brauchen Informationspunkte, an denen die Information gesammelt und verfügbar für alle ist, damit wir effizient vorgehen können. Und das kann auch unterstützt werden jetzt in der heutigen Zeit natürlich durch Tools wie ein Company GPT, das haben schon einige Unternehmen umgesetzt, aber auch andere Lösungen, die Informationen schnell und verfügbar und aktuell halten, beziehungsweise diese Vorteile bieten, um genau diese Arbeitsprozesse zu beschleunigen.
Vielleicht kurze Zwischenfrage auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Ein Playbook, was steckt da in eurer Definition alles mit drin? Ist das so eine Art Dokumentation von bestimmten Prozessen oder Best Practices?
Also du hast es schon richtig gesagt, ein Playbook umfasst Prozesse, umfasst auch Beispiele zu einem gewissen Thema. Beispielsweise, wenn wir das Thema Payroll nehmen, dann hast du dort einerseits die administrativen Prozesse festgehalten, du hast Hintergrundinformationen, damit ein neuer Mitarbeiter, neue Mitarbeiterin oder auch durch Übergaben andere Kollegen einfach Informationen verarbeiten können oder aufnehmen können, die alle in diesem Playbook vorhanden sind. Das heißt, es ist mehr oder weniger wie eine Anleitung, deswegen auch der Name Playbook, wie spielt man sozusagen das Spiel, um eine gewisse Tätigkeit auszuführen.
Okay, verstehe. Ja, sehr schön. Auch allein durch den Begriff ist es vielleicht ein bisschen interessanter und ein bisschen spannender für die Kolleginnen und Kollegen, als wenn das jetzt irgendwie eine Richtlinie oder eine Vorschrift oder sonst irgendwas wäre. Ne? Okay, bevor wir zum dritten Punkt kommen, vielleicht noch ein kurzer Werbeblock zwischenrein. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcast und abonnieren Sie Projektmanagement im Glas. Und wie Sie alle schon wissen, sind wir immer auf der Suche nach potenziellen Gästen für unseren Podcast. Also falls Sie mal interessiert sind oder jemanden kennen oder auch ein Thema haben, was Sie ganz gerne mal besprochen haben möchten, zögern Sie nicht, uns eine E-Mail zu schreiben an podcast@corribus.de. Ja, vielen Dank für Ihre Unterstützung und Jana, Daniel, lasst uns gerne weitermachen. Was war der dritte Erfolgsfaktor?
Der dritte Erfolgsfaktor, wie vorhin auch schon angeklungen, sind ganz klar die Führungskräfte, also die Führung als solches. Professionelle Führung, das merkt man auch in Projekten oder sicherlich jeder auch in seinem Arbeitsalltag, ist essentiell für die Mitarbeiterbindung und auch die Produktivität. Allerdings kommen tatsächlich gerade im Mittelstand nur sehr wenige Führungskräfte wirklich dazu, sei es aus Know-how-Gründen oder auch aus Zeitgründen, aus Kapazitätsgründen, wirklich Führung auch zu leben oder Führung als Aufgabe zu sehen, weil sie sehr häufig einfach sehr im operativen Geschäft auch noch verbunden sind, sodass Führung tatsächlich eher depriorisiert wird oder es einfach keine Zeit dafür bleibt.
Oder auch einfach so aus der Notwendigkeit raus entsteht, ne? Also oft hat man vielleicht einen Experten, der in seinem Thema gut ist, ja, und dann möchte man ihm was Gutes tun und dann wird er eben zur Führungskraft und bekommt sein erstes Team, ne?
Richtig, richtig. Und gerade schlechte Führung oder mangelhafte Führung ist ein sehr, sehr teurer Fehler, den Unternehmen begehen können. Studien haben herausgefunden, dass 36% der Kündigungen in deutschen Unternehmen auf die Führungskraft zurückzuführen sind. Also dass Mitarbeiter nicht das Unternehmen an sich verlassen wollen, sondern tatsächlich ihre Führungskraft.
Ja, das kann ich unterschreiben.
Und was wir herausgefunden haben, ist, dass Führung hier gerade den Hebel ansetzen kann. Also speziell eine moderne Form der Führung, die auf Visionen setzt, auf Teambefähigung auch und auf dezentrale Entscheidungsprozesse, anstelle wirklich alle Entscheidungsgewalt bei sich zu zentralisieren, sondern wirklich die Mitarbeiter befähigen zu wollen, auch selbst Entscheidungen zu treffen und so eben sie aktiver auch in das operative Geschäft mit einzubinden, anstelle wirklich nur Anweisungen zu geben oder Aufgaben zu verteilen.
Damit ich das tun kann, ja, muss ich vielleicht mich auch als Unternehmen nochmal damit beschäftigen, dass ich den Leuten die richtigen Skills und Kompetenzen an die Hand gebe, ne? Das heißt, ich denke, ein Punkt ist auch das Thema die Ausbildung entlang eines Curriculums vielleicht der Führungskräfte, was da ein zentraler Aspekt sein könnte.
Richtig. Also es ist sehr wichtig, dass Unternehmen, also vom Konzern bis zum Mittelstand, bis zum kleinen Unternehmen, aktiv auch Zeit und auch Geld investieren, ihre Führungskräfte entsprechend auch zu schulen und auszubilden, damit eben nicht, wie du vorhin angesprochen hast, der Experte in einem Thema sich plötzlich in der Führungsrolle mit Personalverantwortung wiederfindet, aber überhaupt nicht weiß, was er dort eigentlich oder was eigentlich klassische Führungsaufgaben sind.
Und das vielleicht auch gar nicht will, ne?
Genau.
Also ich erinnere mich an eine Situation, wo man genau das gemacht hat, ne? Das war ein Experte im IT-Bereich und der wurde dann irgendwann zum Teamleiter befördert und das war genau der Schritt, der Schritt zu viel war, ne? Also der war höchst unglücklich, weil er einfach seine schönen Technik-Sachen nicht mehr machen konnte. Und mit Leuten jetzt irgendwie da Urlaubsanträge und sonstige Sachen diskutieren musste, da hat er gar keine Lust drauf gehabt. Und die Konsequenz war, als man das entdeckt hat und gemerkt hat, hat bei dem Unternehmen, glaube ich, fast 2 Jahre gedauert. Dann hat man ihm quasi diese Führung wieder weggenommen, in Anführungszeichen, und ihn zurück auf die Expertenposition gesetzt und der war happy, ne? Und der ist im Unternehmen eben auch dann treu geblieben. Aber wenn man das nicht gemacht hätte, dann hätte der definitiv auch das Unternehmen verlassen.
Das ist ja ein ganz klassischer Move von Unternehmen, zu sagen, hey, wir nehmen den besten Mitarbeiter, die beste Mitarbeiterin und setzen die in diese Führungsrolle. Und das ist genau der Punkt, den Jana gerade angesprochen hat. Das ist der Unterschied zwischen Führung, weil man halt der Beste oder die Beste ist, oder einer modernen Führungsdenkweise, wo es darum geht, dass eine Führungskraft nicht die höchste Expertise haben muss, sondern die besten Skills in Bezug auf, kann ich ein Team führen, also Mitarbeiter führen, die Gespräche da führen und auch habe ich die soziale Kompetenz, kann ich auch eine Vision und auch eine Konzeption der nächsten Schritte vorbereiten und erarbeiten und so mein Team auch inhaltlich in die richtige Richtung lenken. Und natürlich an letzter Stelle, was da grundsätzlich immer funktioniert oder hilft, ist, dass es auch vom Unternehmen ein unterstützendes Gerüst gibt, was unter anderem zum Beispiel ein 360-Grad-Feedback umfassen würde oder eben, wie du es schon angesprochen hast, Christian, ein Curriculum bzw. ein Lernpfad für Führungskräfte, um sich genau in diese Richtung zu entwickeln, bei den Leuten, die das wirklich wollen.
Genau, genau. Das ist, glaube ich, wichtig. Und auch da gibt es nochmal unterstützende Instrumente, wie vielleicht einen Coach oder vielleicht nochmal eine Erfahrungsführungskraft, die das als Mentor mitmacht und so weiter. Und ich finde diese Feedback-Schleife extrem wichtig, auch mal von den Mitarbeitern, die man führt, auch von den Führungskräften drüber oder rechts und links davon mal Feedback zu bekommen. Das ist ein extrem wirksames Instrument.
Das ist ein sehr guter Punkt, wenn ich das ganz kurz noch ergänzen kann. Wir haben ja auch bei uns, bei Alinea, einen ausgebildeten Coach und der ist immer wieder in Gesprächen und in diesen Coaching-Situationen mit Führungskräften. Und da ging es beispielsweise um einen Pharmakonzern, bei dem es dann darum ging, hey, wir kriegen das Team, das Vertriebsteam nicht motiviert. Und da sind wir der Sache auch auf den Grund gegangen und durch dieses Coaching hat die Führungskraft gemerkt, okay, ich muss auf das Pull-Prinzip, das heißt, die Mitarbeiter ziehen sich die Aufgaben, statt dass ich sie reindrücke, setzen. Ich muss die Führungseffektivität meinerseits messbar machen. Ich muss nachfragen und eher ein Miteinander steuern, statt ein hierarchisches von oben herunter. Und das hat schon so viel verändert in der Motivation und auch in der Effektivität und am Ende natürlich im Ergebnis dieses Vertriebsteams.
Das kann ich mir gut vorstellen und einfach mal weg von dieser klassischen Denke, die man vielleicht auch dann ablegen muss und verändern muss. Das ist aber auch sehr unterschiedlich, je nachdem, in welchem Umfeld man ist, in welcher Firma man auch ist, welcher Branche. Also da gibt es natürlich kein Allheilmittel, aber das ist schon mal ein sehr schönes, ein sehr gutes Beispiel. Jetzt haben wir uns die drei Erfolgsfaktoren angeschaut, also das Thema Effizienzsteigerung durch Digitalisierung und Prozessoptimierung. Wir haben das Thema Wissensmanagement als Sicherheitsnetz gehabt und moderne Führung als Produktivitätshebel. Wie ich euch kenne, habt ihr bestimmt auch so eine Idee entwickelt, wie man das vielleicht auch als Ansatz, als Idee generell anschauen kann.
Auf jeden Fall haben wir den Ansatz entwickelt und auch schon in der Praxis natürlich angewandt und getestet. Auch hier haben wir wieder in drei Phasen identifiziert, in denen eben diese Effizienzsteigerung von innen heraus erfolgen kann. Ich fange einfach mal mit der ersten Phase an. Das klang auch vorhin schon in den gerade bei der Digitalisierung an. Erstes müssen einfach Produktivitätshemmnisse identifiziert werden. Also es muss geschaut werden durch Analysen, wo sind die Ineffizienzen systematisch eigentlich versteckt? Wo kommt es zu Engpässen? Wo kommt es zu Wissensverlusten? Wo liegen vielleicht auch noch ungenutzte Potenziale entlang einfach der gesamten Wertschöpfungskette? Das kann passieren durch gezielte Interviews mit Führungskräften und Mitarbeitenden oder End-to-End-Prozess-Reviews. Und genau, so wird einfach als allererstes mal das Spotlight auf die Ineffizienzen und die Produktivitätshemmnisse geschaut, damit man dann im weiteren Verlauf schauen kann, okay, wo muss ich überhaupt den Hebel ansetzen, wo liegen noch Verbesserungspotenziale?
Wenn ich das gemacht habe, habe ich bestimmt eine große Menge an Informationen und Feedbacks bekommen über die verschiedenen Interviews und Prozessreviews. Wie geht es denn dann weiter?
Gut, in der zweiten Phase, wenn sozusagen dann die Produktivitätshemmnisse aufgedeckt wurden, geht es natürlich ganz klar darum zu schauen, was gehe ich als erstes an. Alles auf einmal zu machen, hemmt die Produktivität, bindet wieder Kapazitäten, also hat genau den gegenteiligen Effekt. Es geht also ganz klar daran zu schauen, wo kann ich wirkungsvolle Hebel ansetzen, aber wie priorisiere ich die Maßnahmen und die Hebel auch? Also das Unternehmen entwickelt zuallererst ein Zielbild für eine produktivere Organisation. Wo will ich hin? Und wir setzen dann mit einem mikroinvasiven und minimalinvasiven, aber wirkungsvollen Maßnahmen dann den Change in Gange. Also wir drehen nicht die komplette Organisation auf links und bauen alles neu auf, sondern wir schauen wirklich dediziert, wo sind die Schwachstellen und entlang der Maßnahmenpriorisierung schauen, wo können wir minimalinvasiv durch schon kleinste Maßnahmen einfach einen maximalen Change erreichen.
Sehr gut, also quasi nicht mit der Gießkanne drüber, sondern wirklich ganz gezielt und auf den Punkt.
Und auch da schauen wir, wie unsere Erfolgsfaktoren vorhin ja schon angezeigt haben, uns gerade auch die Thema Prozesse, Wissensmanagement und Führung an und schauen, wo kann man da mit Maßnahmen, Best Practices aus unserer Erfahrung, auch aus anderen Projekten eben schon minimal invasiv ohne dieses Gießkannenprinzip schon für die Optimierung sorgen.
Das ist ja quasi auf dem Weg schon Teil der Reise, finde ich gut, ja.
Genau, und dann würde ich kurz die dritte Phase umfassen. Ich denke, ist fast schon einleuchtend, wenn wir erst analysieren, dann priorisieren und planen, dann geht es jetzt natürlich um die Umsetzung. Und das ist etwas, was aus unserer Sicht sehr wichtig ist, dass das auch, dass wir das mit anbieten und dass wir nicht nur Papiertiger erzeugen durch unsere Analysen und dann sagen, so könnte es aussehen, ein Konzept, sondern dass wir das wirklich umsetzen in unseren drei Kernbereichen, Prozesse, Wissen und Führung, damit wir dann am Ende auch wirklich messbare Ergebnisse haben und nachhaltige Effekte. Und hier kann ich auch kurz ein Beispiel geben. Genauso eine Vertriebsorganisation im Industrieunternehmen hat nicht funktioniert. Man wusste nicht, woran es liegt. Und wir haben genau dort diesen Prozess angewandt von Analysen. Einmal Interviews mit den Führungskräften und mit den Teams. Andererseits aber auch natürlich Zahlen überprüft, die wirtschaftliche Lage verstanden und von dort dann eben diesen Maßnahmenplan erarbeitet. Das dauert in dem Fall knapp 3 Monate. Und dann die Umsetzung, das war in dem Fall dann ungefähr, ja, lag bei 9 bis 12 Monaten, auch mitbegleitet, damit am Ende die Effekte erzeugt hat, die wir uns gewünscht haben. Und zwar klare Fokussierung auf spezifische Produkte, nicht mit dem Bauchladen rausgehen, die Teams entsprechend auch so modellieren, dass sie besser crossfunktional arbeiten können, die Prozesse intern anpassen, sodass Prozesszeiten minimiert werden und die Durchlaufgeschwindigkeit erhöht. Und so haben wir am Ende wieder natürlich das Ergebnis, was wir uns gewünscht haben, auch erreicht, und zwar einen besseren Vertrieb, der effizienter läuft und am Ende auch erhöhte Umsätze mit sich bringt.
Ja, schönes Beispiel, Daniel. Was ich vielleicht noch mitgeben kann aus meiner Erfahrung, das könnt ihr bestimmt bestätigen, ist, wenn man, so, ich habe ja diesen 3-Phasen-Ansatz jetzt zur Organisationsentwicklung vorgestellt, wenn man diesen Prozess in Gang setzt, dann ist es eigentlich ganz ratsam, dass man zu Beginn sich gut Gedanken macht, wie umfangreich dieser Prozess sein soll, also da auch schon mal quasi vorweg ein bisschen priorisiert, was man dann auch der Organisation zumuten kann, was man leisten kann, eben dieses Zielbild zu haben, was du eben, Jana, angesprochen hast. Und dann parallel zu dieser Interviewphase, Analysephase, dieser Priorisierung, eben auch sich ein Kommunikations- und Erwartungsmanagement-Konzept zu überlegen, weil wenn der Prozess läuft, dann muss ich auch quasi in die Umsetzung gehen, ne, damit ich die Glaubwürdigkeit habe bei den Kolleginnen und Kollegen. Und das ist so ein Aspekt, der ganz gern mal geschlabbert wird, ne? Gerade das Thema Kommunikation, Erwartungsmanagement, über die 3 Phasen da konsequent im Griff zu haben, ja, wäre für mich auch so ein wichtiger, ja, Hebel, um das Ganze erfolgreich zu machen.
Die begleitende Kommunikation, das Buy-in des Managements oder insbesondere der Führungskräfte ist absolut notwendig, damit das funktioniert.
Sehr schön. Ich würde vorschlagen, vielleicht packen wir diese 3 Phasen einfach mal mit in die Shownotes oder wir verlinken einfach auf eurer Homepage, wo man sich auch, glaube ich, kostenlos dieses White Paper runterladen kann. Dann kann man das nochmal nachlesen.
Genau, sehr gut. Wichtiger Punkt, das White Paper liegt auf unserer Website ab. Was aber, glaube ich, noch viel spannender ist für die Hörer und Hörerinnen, ist, dass wir auch ein kostenfreies Assessment entwickelt haben, in dem man selbst schauen kann, in den 3 Kategorien, die wir vorhin genannt haben, wo stehen wir? Wie reif ist unsere Organisation? Wo sind noch Stellschrauben? Und natürlich kann es dann auch darauf hinauslaufen, dass wir sprechen. Bieten wir natürlich gerne an, aber das erste Ergebnis, dieses kleine Assessment, ist, glaube ich, für viele sehr interessant.
Sehr schön. Dann lass uns doch mal so zum Schluss nochmal einen Strich drunter machen. Wir haben jetzt über dieses White Paper gesprochen, die Performance-Revolution, Fachkräftemangel als Weckruf für operative Exzellenz. So als Fazit, Zusammenfassung. Wer möchte mal beginnen? Jana.
Genau, als Fazit zeigt unsere Studie und unser White Paper ganz gut, finde ich, dass die Steigerung der operativen Leistungsfähigkeit, also was Daniel vorhin beschrieben hat mit die Performance von innen heraus zu steigern, einfach als probates Mittel gegen den Fachkräftemangel hilft. Also es bedeutet, dass sich Unternehmen verstärkt auf die interne Effizienz, Wissensmanagement und auch die, wie angesprochen, das Führungspraktiken fokussieren und weniger oder zusätzlich dazu eben diese Recruitment-Strategien fahren, aber eben, wie gesagt, schauen, von innen heraus die Effizienz zu steigern. Und mit unserem Ansatz, beziehungsweise auch mit unseren drei Erfolgsfaktoren, haben wir die Erfahrung in der Praxis gemacht, dass das auch wirklich zum Erfolg führt und dem Fachkräftemangel da entgegenwirken kann.
Sehr schön. Das ist mal diese markante These vom Anfang, ne? Nicht mehr Menschen, sondern mehr Leistung aus dem System steht quasi über allem.
Das ist super wichtig und ich denke auch ein sehr spannendes Zitat oder eine Metapher, die wir aus den Interviews gehört haben. Es bringt nichts, mehr Benzin in den Motor zu gießen, der Motor in dem Fall eben das Unternehmen. Das macht ihn nicht schneller, sondern wir müssen den Motor bearbeiten, wir müssen den Motor effizienter bauen.
Ja, Jana, Daniel, vielen Dank für diese tollen Insights und auch vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, bei uns im Podcast teilzunehmen und diese Infos zu teilen.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass wir zu Gast sein durften.
Ja, auch vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie dabei waren heute und Einladung von Daniel vorhin steht. Gehen Sie gern mal auf die Homepage, schauen Sie sich den Fragebogen an, laden Sie sich die Studie runter und bei Bedarf einfach gerne Kontakt aufnehmen, entweder über podcast@corribus.de und wir geben es entsprechend weiter oder auch gerne direkt über die Homepage von unseren Kollegen bei Alinea. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Projektmanagement im Glas. Danke, tschüss.
Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Corribus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.